Wir hatten gesehen, wie wir hatten letzte Woche gesehen, wie Apollos sich getroffen hat mit Priscilla und Aquila oder Aquila, die gute Freunde inzwischen sind von Paulus, die aus Rom kamen. Paulus ließ sie dann in Ephesus und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie taten den Apollos da kennenlernen, Priscilla und Aquila, und hatten Gemeinschaft mit ihm. Dann reiste der Apollos weiter nach Korinth und Paulus tauchte wieder auf in Ephesus, aus Antiochia kommend. Und wir lesen den Text für heute Abend, ein kurzer Text, weil wir uns mit einem Thema beschäftigen wollen, und zwar der Heilige Geist in unser Leben. Und wir lesen von Vers 1 bis 7 nur, von Kapitel 19 von Apostelgeschichte. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ich lese aus der Luther. Wir kommen zu der Übersetzung nachher, aber ich lese, wie es bei mir hier steht. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Also, hier sehen wir, wie Apollos Jünger sozusagen, Männer, die unter Apollos Lehre eine Begegnung haben mit Paulus. Wir hatten gelesen Ende von Kapitel 18 und gesehen, dass, das sind Verse 24 bis Ende, dass Apollos zwar sehr gewandt war in Wort Gottes, aber er selber, der Apollos, wusste nur von der Taufe des Johannes. Das lesen wir in Vers 25 von vergangenen Kapitel. Und dann kamen Aquila und Priscilla zu ihm und nahmen sie ihn zu sich und legten ihn dem Weg Gottes noch genauer aus. Wir haben gesehen, dass Apollos ein sehr begabter Redner war. Er war sehr gebildet, aber dennoch wusste er nicht alles. Priscilla und Aquila, ganz schlichte, wahrscheinlich hatten wir gesehen, Geschäftsleute aus Rom, Juden, und Geschäftsleute, die aus Rom fliehen müssten, da von Paulus zurückgelassen werden in Ephesus und dienen Gott da ganz normal wie jeder andere in der Gemeinde. Wir haben gesehen, dass sie Zeltmacher waren. Das sagt uns die Schrift. Und diese beiden Zeltmacher sitzen jetzt nun zusammen mit dem Professor der Theologie, Dr. Apollos, und weisen ihm einen viel besseren Weg. Es gab diese Spannung, das interpretiere ich nicht nur so hinein im Text, sondern das ist tatsächlich so gewesen, dass es diese Spannung gab. Wir lesen, ihr braucht nicht aufschlagen, dazu haben wir die Zeit eigentlich nicht, in 1. Korinther Kapitel 3, von Verse 4 bis 6, spricht Paulus über dieser Konkurrenzkampf zwischen seiner Person und Apollos. Es war keine persönliche Sache, es war eine Sache, die die Christen damals in den Gemeinden getrieben hatten. Und Paulus reagiert ziemlich heftig drauf und sagt, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Die sind aus dem Geist geboren, aber fleischlich gesinnt. Die verhalten sich einfach wie kleine Kinder. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre Paulus, der andere sagt, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Das bestätigt nämlich, dass da auch in Ephesus, wie gesagt, Apollos hat auch seine Jünger hatte. Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einen jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der da pflanzt, noch begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird sein Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Diese von Menschen getriebene Konkurrenz gibt es eigentlich ziemlich in alle Gemeindebewegungen. Sogar innerhalb von den Gemeinden gibt es für und gegen. Es gibt einen Chuck Missler und einen Chuck Smith. Chuck Smith ist der Mann, der von Gott gebraucht wurde, das Gemeindebund zu gründen, zu dem wir gehören. Und Chuck Missler ist wie Apollos, ist ein Bibellehrer, der dazugekommen ist. Und jahrelang Berater für die amerikanische Regierung. Und jemand, der die amerikanische Regierung berät, muss schon ziemlich gut drauf sein. In wissenschaftlichen Fragen wie auch in Sachen Verteidigung. Und er ist wie Apollos hochbegabt, ein guter Redner. Er ist nicht nur intelligent, sondern darüber hinaus kann er unheimlich begeistern, wie der Apollos es auch konnte. Und es gibt viele, die sagen, ja, mein Lieblingsbibellehrer ist Chuck Missler. Ehrlich gesagt, ich empfinde, der redet unwahrscheinlich gut. So gut, dass ich nichts davon verstehe. Was sicherlich nicht sehr schwer ist. Chuck ist ein langsamer, ruhiger, schlichter, einfacher Mensch, der das Wort Gottes nimmt und einfach bricht. und du sitzt da und denkst, das weiß ich doch alles, das ist doch alles völlig klar. Und dennoch merkst du, bei Chuck ist noch Licht, Weisheit, eine von Gott gegebene Gabe, das Wort zu brechen. Er fügt es so zusammen, dass dir Lichter im Kopf aufgehen. Ich möchte jetzt nicht den einen gegen den anderen aufspielen. Dadurch würde ich mich nämlich zum Kind machen, zu jemandem, der fleischlich ist. Es ist nur ein Beispiel von etwas, was es überall gibt. Und das gab es auch, wie gesagt, damals in Asien, sicherlich in vielen, wenn nicht in alle von den Gemeinden. Wir kehren zurück zu Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Jetzt hat der Apollos etwas gepflanzt. Paulus kommt jetzt zum Gießen, ganz bescheiden. Und Paulus spricht dann zu diesen Männern. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Bei euch in der Elberfelder steht nachdem, oder? So etwa. Hier steht als. Dieses kleine Wort macht einen gewaltigen Unterschied. Und dieses Wort erzeugt große theologische Auseinandersetzungen, nämlich Evangelikale und Pfingstler. Ich meine in der traditionellen Form. Es gibt viele Evangelikale, die an ein Erlebnis, eine Gabe Gottes, eine Gnadensgabe Gottes, eine Erfahrung in und aus und durch die Gnade Gottes nach der Bekehrung. Und es gibt die anderen, die glauben, dass es also nichts mehr gibt. Es gibt lediglich die Taufe beziehungsweise die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bei der Bekehrung. Wenn es also hier, als ihr gläubig würdet, heißen würde, dann würde sich das beziehen auf eine Geistestaufe bei der Bekehrung und nichts anderes. Wenn es aber nachdem ist, heißt es, dass es eine Erfahrung gibt mit dem Heiligen Geist nach der Bekehrung. Schon eigentlich ein kleines Wort, aber es erzeugt eine Menge Bewegung. Hoffentlich nicht nur in der evangelikalen Szene, sondern auch in uns. Die Frage, gibt es mehr? Immer mehr von dir, immer mehr. Hat Markus gesungen. I want to know you more, hat er auf Englisch gesungen. Entweder es gibt mehr oder ist es mit der Bekehrung abgeschlossen und es gibt eben nichts mehr vom Heiligen Geist. Und das ist, meine ich, egal wie man es nennt, Geistestaufe, Erfüllung oder irgendeinen anderen Namen gibt. Egal wie es heißt, wenn es es gibt, ist es unheimlich wichtig, dass wir diese Erfahrung machen. Strecket euch aus, Korinther. Wer sucht, der findet. Also dieses Wort nach dem. Wenn ich den Text richtig verstehe, ist es aber dennoch eine Frage, auch wenn wir als dastehen lassen. Da wir ja wissen müssen, dass diese Männer und Frauen, wenn es welche gab, in der Situation wiedergeboren waren. und sie waren wiedergeboren. Dann steht hier, als ihr gläubig wurdet. Habt ihr empfangen, als ihr gläubig wurdet. Sie sind gläubig geworden und dennoch, das sind gläubige Leute, dennoch stellt Paulus diese Frage. Warum? Wenn es mit dem Glauben zu Ende gewesen wäre, dass es alles dann, nachdem du glaubst, gibt es nichts mehr mit dem Heiligen Geist, warum stellt er denn die Frage überhaupt? Paulus hat eine Begegnung mit diesen Männern und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass er sieht, sie sind Christen, aber denen fehlt irgendwas. Das ist nicht so, wie es sein sollte in deren Leben. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft und der Freude und der Freiheit. Und diesen Männern fehlt ihm diese Kraft und diese Freude, dieses sprudelnde Leben. Es ist wie, lasst uns mal aufschlagen, Hesekiel, einer der Propheten vor Daniel. Hesekiel Kapitel 37 gibt es da eine interessante Prophezeiung über das Haus Israel. Hesekiel 37, Israel, das Totenfeld, wird durch Gottes Odem wieder lebendig. Wir lesen zusammen. Hesekiel 37, des Herrn Hand kam über mich, sagt der Prophet, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über die Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrte Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott dem Herrn zu diesen Gemeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Ohren geben, dass ihr wieder lebendig werden und ihr werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie er mir befohlen war, und siehe, da rauschte es. Als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Ich kann mir vorstellen, so ein Haufen Knochen, oder? Das muss ein ganz schönes Rauschen gewesen sein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Also es kommt alles zusammen, richtig zusammengefügt. Der rechte Knochen an dem anderen, Gelenk in Gelenk hinein. Alles an richtige Ort und Stelle. Alles wird richtig zusammengefügt. Kommen noch die Sehnen zusammen. Fleisch und Haut. Es sieht also wunderbar aus. Fast die absolute Perfektion, oder? Ähnlich wie Evolution. Die meinen, sie könnten das erklären. Und wenn sie es könnten, können sie uns immer noch nicht sagen, wo das Leben herkommt. Auch wenn sie meinen, und das tun sie nicht, die Reihenfolge richtig zusammenzubekommen. Es gibt immer noch Missing Links in deren, ja, deren Religion ist es. Keine Wissenschaft. Alles ist schön glatt, mit Haare wohl sogar, aber immer noch tot. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem kommt herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Ich weiß es nicht, wie es euch geht in eure Beziehung zu Freunde, Verwandten, Bekannten, vielleicht sogar Menschen, die dir in Sachen Glauben, Religion sehr nahe sind, aber dennoch denkst, ja, das, was sie sagen, stimmt. Irgendwas fehlt. Es funkt nicht. Paulus schreibt und sagt, der Geist Gottes zeugt, bezeugt davon, sagt dir, wer Bruder und Schwester ist. Wo der Geist ist, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch mein Geist, sagt der Herr. Und hier gibt es in Ephesus ein geistliches Problem. Und es gibt eine geistliche Antwort dazu. Und aus diesem Grund fragt Paulus, er ist taktvoll. Er sagt, ihr habt den Heiligen Geist nicht. Das macht er überhaupt. Liebe Brüder, Geschwister, seht ihr, ich habe es auch am Sonntag gesagt, es gibt keine Zweiklassengesellschaft. Da sind Paulus Brüder. Und er sagt, ich weiß, ich spüre das, ihr müsst. Und ich bin damit bedrängt worden als junger Christ und nicht nur ich, sondern viele. Ja, du hast es noch nicht. Kannst du nicht in Zungen reden? Komm, ich leg dir die Hände auf. Ne? Oder, okay, gut, Bruder. Gott segne dich. Und, ne? Sie suchen eine andere Gemeinde. Oder du siehst die nicht wieder, die grüßen die in mir. Kennst du das? Ich kenne das auch. So geht Paulus nicht damit um. Die Frucht des Heiligen Geistes ist was? Die eigentliche Frucht. Nicht die Gaben, klar. Aber die Frucht ist Liebe. Und wo die Liebe nicht da ist, mögen Menschen noch so geistlich sein, ist es nicht der Heilige Geist. Das widerspricht Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist in Korinth. Und sagt, hätte ich das alles und die Liebe nicht, so wäre ich tot. Wie eine klingende Schelle, viel Geräusch, viel Theater, aber eigentlich tot. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Frage ist hier nicht, denn sie glauben an Jesus. Und die Bibel lehrt uns, dass keiner an Jesus glauben kann, ohne dass Gott das tut durch den Heiligen Geist. Dazu kommen wir noch. Es ist völlig unmöglich. Wir können an Gott nicht glauben von uns aus. Das muss Gott geben. Wenn wir suchen, dann gibt Gott uns. Glaube ist was? Eine Gabe Gottes. Das geht gar nicht anders. Er fragt nicht, seid ihr, die sind bekehrt. Er sagt nicht, seid ihr gläubig, seid ihr wiedergeboren. Er benutzt nicht diese Begriffe, sondern er sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und wie gesagt, nachdem ihr gläubig wurdet. Sie waren betrübt, sie waren traurig, sie sind mit vielen Dingen im Leben nicht fertig geworden. Sie waren der Sünde erlegen an vielen Stellen. Das waren keine Überwinder. Sie klammerten sich ans Gesetz und haben sich Mühe gemacht. Und ein Mensch, der sich anstrengt und versucht, etwas zu tun, was der Heilige Geist eigentlich tun will und nur der Heilige Geist kann, der sieht entsprechend aus. Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dieser Satz hier wird auch anders übersetzt und kann auch falsch verstanden werden. Wenn diese nämlich nicht wussten, dass es einen Heiligen Geist gibt, dann wussten sie nicht einmal von Johannes Taufe. Was hatte Johannes gesagt? Ich taufe zu Buße. Da kommt aber einer, der tauft womit? Das wussten die. Die wussten nur nicht, dass der Heilige Geist schon ausgegossen wurde. Hier geht es um Pfingsten. Das ist die Frage hier. Das waren wiedergeborene Menschen und wiedergeborene Menschen. Plötzlich ist doch bei uns ein Licht aufgegangen. Plötzlich waren wir nicht mehr nur aus Wasser, sondern aus Geist geboren. Und wenn der Geist in mir ist, das weiß ich doch. Das würde sonst den ganzen Text hier widersprechen, wenn es so wäre, dass sie gar nichts wussten. Sie wussten nur nicht. Denn das war ja schon im Alten Testament, diese Verheißung, dass Gott sein Geist, nehmen wir nur Joel aus dem Stegreif, ausgießen würde. In Zusammenhang mit den Messias. Sie wussten nur nicht. Und Jesus sagt in Johannes 7, 38 und 39 sagt Jesus, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommt. All diese Dinge wussten die nicht. Die wussten auch nicht, dass die Zeit gekommen ist, wo der Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Also zu Buße. Was sagt uns aber Jesus, wenn wir taufen? Jesus sagt, wenn nicht gepredigt wird, wenn das Wort nicht verkündigt wird, so dass Menschen das hören können, wie sollen sie dann jemals glauben? Geht gar nicht. Wir müssen die Botschaft hören. Und das ist unsere Verantwortung, unsere große Verantwortung gegenüber der Welt. Klartext müssen wir mit unseren Nachbarn reden und unsere Freunde. Sie müssen das Wort hören, nicht unsere Philosophie, sondern sie müssten das Wort hören. Sie müssen erkennen. Und dann müssen sie sich ausstrecken, sodass sie das Leben empfangen. Sie kannten also nur die Taufe des Johannes. Jesus hat aber gesagt, taufe den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese Taufe, die hatten sie nicht. Die hatten lediglich die Taufe zu Buße und hatten sich bekehrt und waren nie getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Wenn ein Mensch, egal wie wir das nennen, George Werwer hat mal gesagt, und ich bin der Meinung, dass er recht hat, ist egal, was du diese Sache, diese Wahrheit, diese Tatsache, ich will nicht einmal Erlebnis sagen, diese Wahrheit Gottes für einen Namen gibst, ist völlig egal. Du kannst das Feuertaufe, du kannst das Erfüllung nehmen, du kannst das Wasser- und Geisttaufe nennen, du kannst das Geistestaufe nehmen. Das ist egal. Wichtig ist, dass wir begreifen, dass es mehr als Bekehrung gibt und mehr als der Geist in uns gibt. Und aus diesem Grund benutzt der Heilige Geist drei verschiedene Worte, drei Begriffe im Zusammenhang mit Heiliger Geist. Und das haben wir schon mal hier in der Gemeinde gemacht, das studiert. Dazu haben wir nicht genügend Zeit. Ich will es jetzt nur ansprechen heute Abend. Nur damit wir aber begreifen, dass es hier oder dass es für uns Christen nicht nur eine Bekehrung gibt und eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist in dem Sinn, dass er inwendig in uns lebt. Es gibt mehr als der Heilige Geist in uns. Und das sagt uns die Schrift ziemlich klar. Erst einmal das Wort hier, und hier übersetzt sogar die moderne Luther-Übersetzung auf sie. Lasst uns mal Apostelgeschichte 2. Petrus predigt in der Apostelgeschichte 2, predigt eine Bußpredigt zu den Juden und sagt dann in Kapitel 2, Verse 37 und 38, wir lesen, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie waren überführt vom Heiligen Geist. Sie wussten, dass sie Sünder sind und wollten erlöst werden. Was sollen wir tun, Nikodemus fragen, damit wir Erlösung finden? Und Petrus, inspiriert durch den Heiligen Geist, gibt ihnen eine ganz klare Antwort. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Geistes. Also, eins, tut Buße. Zwei, lasset euch taufen. Kann ein Nichtgläubiger sich taufen lassen? Deswegen taufen wir doch keine Babys, oder? Hier tut jemand Buße, bekehrt sich und wird getauft. Also, wenn er getauft wird, ist er schon bekehrt. Wenn er bekehrt ist, ist der Heilige Geist in ihm. Geht ja gar nicht anders. Oder das haben wir doch immer geglaubt. Tut Buße, lässt sich taufen und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Also hier im Text ist es für mich unmissverständlich klar, dass es mehr gibt als Buße und Wiedergeburt. Es gibt die Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes. Wir kehren zurück zu dem Text. Nee, gar nicht. Wir kehren zurück zu Johannes. Johannes Kapitel 14 lesen wir auch, hoffentlich. Kapitel 14 von Johannes. Hier ist es auch klar, dass es drei Begriffe gibt. Drei Schritte. Hier lesen wir in Kapitel 14 von Johannes und Vers 17. Lesen wir ab 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, denn die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist nur eine Bibel, ein Vers hier. Es gibt aber viele Verse im Neuen Testament, die deutlich zeigen und uns sagen, dass der Heilige Geist vor der Bekehrung kommt und ist bei uns. David schreibt in dem Psalm, von Mutterleib an warst du bei mir. Ja, sogar noch bevor ich geboren war. Der Heilige Geist ist bei uns. Er führt uns zu Gott. Er begleitet uns. Wenn wir zurückschauen als Gläubige, können wir sehen, wie Gott uns bewahrt und geführt hat, bevor wir uns bekehrt haben. Wir können das doch ganz klar sagen, wie er uns auf wunderbare Wege zum Kreuz geführt hat. Er war bei uns. Dann haben wir uns bekehrt und da war er wo? in uns. Wir sind was? Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Geist ist in uns und wir sind versiegelt, wir sind Eigentum und Besitz Jesus Christi bei der Taufe. Und hier sind die Worte bei und in. Aber das Wort hier, wieder zurück zu Kapitel 19, ist auf sie. Und auf sie heißt auf Griechisch epi, schreibt sich E-P-I oder epi. Und das heißt auf oder über. Warum sagt er das? Und warum kommt der Heilige Geist auf oder über sie? Weil er schon bei ihnen war und schon in ihnen ist. Hier haben wir diese drei Schritte. Diese drei Worte, Begriffe, die immer wieder gebraucht werden im Neuen Testament, wenn es zum Heiligen Geist kommt. Entweder ist der Geist bei, er ist in oder er kommt auf. Wir lesen Anfang der Apostelgeschichte, die kamen und haben gewartet. Worauf haben die gewartet? Wir haben keine Zeit, diese Bibelstellen auf, dass der Heilige Geist, was auf sie kommt. Jesus war bei ihnen. Er hat sie begleitet und bevor er entrückt worden ist, was hat er gesagt? Nehmt hin den Heiligen Geist, steht ganz klar in der Schrift. Er war bei ihnen, sie empfangen den Heiligen Geist, gehen nach Jerusalem und warten, dass der Heilige Geist auf sie kommt. Und wir lesen, dass wenn der Heilige Geist auf uns kommt, jetzt können wir sagen Taufe, wir können Erfüllung sagen und wir können sagen, hast du das auf uns Erlebnis schon gehabt? Ist alles dasselbe. Es kommt nicht auf einen Begriff an. Es kommt darauf an, dass Gott weiß, dass wir nicht nur erlöst werden müssen und dass er in uns inwendigen leben muss und uns versiegeln, dass wir geschützt sind vom Feind. Der Feind kann uns nicht antasten. Warum? Der Geist Gottes versiegelt uns. Der kann nicht ran an uns. Aber er weiß, dass das nicht, denn es geht ja nicht nur um mich, oder? Dass der Geist Gottes inwendig und in mir lebt, sondern es geht darum, dass ich so erfüllt werde, umgeben werde von Kraft, dass ich zum Zeugnis werde. Und das ist Anfang der Apostelgeschichte. Und wir sehen, warum sie ausgerüstet wurden mit dem Heiligen Geist, warum der Heilige Geist auf sie kam, warum kam und was passierte. Petrus war plötzlich so mutig. Und sprach so, dass sie im Herzen getroffen wurden. Und was geschah? Es bekehrten sich jeden Tag Tausende von Leuten. Warum? Da war eine besondere Kraft. Da war eine zusätzliche Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, die unbedingt notwendig ist für dich und mich. Es gibt keine Christen erste und zweite Klasse. Gott hat erlöst, er wohnt inwendig, was willst du noch mehr, und versiegelt dich. Aber wenn du dennoch Hunger und Durst hast nach Gott, wenn du gebraucht werden willst, wenn du immer mehr von dir, immer mehr willst, wirst du, wenn du dich nach ihm ausstreckst, diese Erfahrung haben. Was geschieht hier? Was tut Paulus hier? Sie haben die Erkenntnis schon. Paulus tut nichts anders, als ihn die Hände aufzulegen und bitten, dass der Geist über sie kommt. Und das erleben wir nicht nur hier in dieser Situation, sondern ihr könnt das vergleichen, Apostelgeschichte 8 mit der Geschichte in Samarien, mit den Simon. Da war es genauso. Sie hatten die Taufe Johannes gehabt, sie hatten sich zu Jesus bekehrt, aber als Philippus mit der ganzen Situation nicht fertig geworden ist, er hat auch dieses abgeflachte, monotone, leblose Weise der Christen zu leben, dass er die Jünger aus Jerusalem hat kommen lassen. Und Petrus und Johannes kommen zu Philippus, legen den Samaritern, die ja nur Halbjude waren, Bastarde, und was passiert? Der Heilige Geist kommt auf sie und die Botschaft kommt zurück nach Jerusalem. Oh, sie haben prophezeit und in Zungen geredet. Das ist ein Beweis dafür, dass sie Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Der Heilige Geist macht keinen Unterschied. Das ist in Samarien genauso geschehen. Jetzt lasst uns, wir haben noch ein paar Minuten, in Lukas Kapitel 11. Viele Christen haben Angst vom Heiligen Geist. Sie haben Angst vom Heiligen Geist, weil der Teufel weltweit dabei ist, Menschen den Appetit zu nehmen. Der Teufel ist ein Spielverderber. Der macht Gott zu einem Richter, der uns bedroht. Der macht den Heiligen Geist zu einem Affe. Und was sagen wir? Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Mit diesem Theater. Und wer lacht? Der Teufel lacht, weil er uns davon zurückhält, was unser Leben belebt. Es ist wie eine Brille. Ich kann ohne Brille nicht. Ich kann hier nichts lesen heute Abend ohne Brille. Ist wirklich. Ich kann nicht einmal, und die ist so fett, die 19 hier, die Nummer 19 bei Kapitel 19 ist so dick. Sie ist so groß wie mein Fingernägel. Ist keine Übertreibung. Und ich kann es nicht lesen. Ich nehme die Brille und ich kann sie ganz scharf sehen. Wenn wir Jesus sehen wollen, besser sehen wollen, wenn wir wollen, ihn besser verstehen wollen, wenn wir ihm näher kommen wollen, geistlich, brauchen wir hier eine zusätzliche, einen zusätzlichen Segen Gottes, der für alle Christen dasteht. Viele aber, und Jesus wusste das, und als er auf Erden sprach, er in Lukas Kapitel 11, und Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ging zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm: Lieber Freund, leih mir deine drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf die Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen wurde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, guck mal, die Haltung, die wir haben müssen. Und ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihr etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird es doch geben seines unverschämten Drängens. Aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihm um einen Fisch bittet, einen Schlange für den Fisch biete? Oder Brot? Oder ein Stein statt Brot? Oder ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euer Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch ein Mercedes geben? Nee, wir dürfen nicht vergessen, wo es drum, wo er hinführen will. Wo will er denn hinführen? Unser Thema. Apollos wusste nicht, dass es wichtig war. Aquila und Priscilla mussten kommen und sagen: Alter, du hast etwas Wesentliches oder du hast von etwas Wesentliches nie gehört. Wir müssen dir sagen, Es gibt eine Erfüllung, eine Ausrüstung, eine Taufe im Heiligen Geist. Es gibt nicht nur Johannes Taufe. Und das tut er hier. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euer Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater in Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie hier beschrieben. Und wie es eigentlich aussieht, das lese ich euch. Ihr schlagt das nicht auf, weil ich gesagt habe, nur noch diese Verse. Also ich lese euch aber vor. Bevor Jesus die Erde verlässt, sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist mehr als eine Bekehrung. Der Geist inwendig in uns. Hier ist ein Geist, hier ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das wie ein Strom lebendiges Wasser. Wo fließt denn ein Strom? Ist es nicht nur für mich da? Wir haben gelesen im Text, was taten die? Die beteten in Zungen. Wozu sind Zungen da? Wir haben gar keine Zeit. Zu Auferbauung. Wer wird auferbaut, wenn ich in Zungen bete? Die Schrift sagt es. Ich. Prophetie. Das ist Weissagung, ist Prophetie. Bei dem einen werde ich gesegnet. Es gibt aber etwas mehr und viel mehr und wichtiger als Zungen zu eigener Auferbauung. Das erste ist subjektiv für mich. Das andere ist objektiv, das ist für andere. Das ist Prophetie. Wenn ich von Gott erzähle, das ist Anbetung. Wenn ich von Gott erzähle, von seiner Größe und Herrlichkeit, wenn ich das andere sage, das ist Prophetie. Wenn ich Gott verherrliche, was passiert, wenn ich Gott verherrliche, andere bekehren sich? Da werde ich zu einem Strom des lebendigen Wassers, der Heilige Geist. Kommt als was? Als Taube, nicht als Habicht oder Falke. Ein Habicht macht viel Krach und reißt Aufmerksamkeit auf sich durch sein Krächzen oder wie das auf Deutsch heißt. Er kommt nicht als Pfau, der herumstolziert. Er ist kein Angeber. Er ist gekommen, um Christus zu verherrlichen. Er ist nicht ein Strauß, der seinen Kopf in den Sand steckt und nur mit sich selbst beschäftigt ist, getrieben von Angst vor jedem und vor allem. Er ist nicht ein Geier, der herunterstürzt und dir alles nimmt, was du hast, und dabei noch dein Fleisch mitnehmen, wenn es geht. Er ist eine Taube, sanft, ruhig, geduldig und treu. Wir kennen Tauben und wir lieben sie. Die strahlen Ruhe aus, oder? Nicht Chaos? Und sie sind scheu, aber dennoch kommen sie den Menschen so nah. Wisst ihr eine Eigenschaft von den Tauben? Es soll so sein, ich bin kein, ja. Es soll so sein bei einer Taube, wenn es ihr Partner verliert, dass es trauert bis zum Tod. Er nimmt keinen neuen Partner an, er oder sie, es. Nimmt keinen neuen Partner an. Das ist der Heilige Geist, treu. Das sind die Eigenschaften des Geistes Gottes. Und wer will das denn nicht? Dann, wenn der Geist so ist, inwendig in uns lebt und über uns kommt, dann werden wir so wie Jesus. Und das können wir nicht. Das können wir nicht ohne den Heiligen Geist. Was brauchen wir dazu? Wir müssen es wissen, uns ausstrecken und wir müssen jemanden haben, der mit uns betet, uns die Hände auflegt und es geschieht. Und du wirst sehen, dass dein Leben von diesem Tag an sich verändert. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen in dieser Gemeinde. Und deswegen lasse ich da nicht drin los. Da bin ich ein Pfingstler. Und wenn wir es Geistestaufe nehmen wollen, ich will keinen Mensch provozieren, dann nenne ich das eben so. Ich will nicht dogmatisch werden. Es gibt das. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen hier in der Gemeinde, wie Leben Menschen verändert wurden, als sie erfüllt werden, wurden mit dem Heiligen Geist, als der Heilige Geist über sie kam. Und es war nichts Dramatisches. Es war still und ruhig. Es war beständig. Und die Veränderung kam durch Jahre. Ich habe es auch in meiner eigenen Familie gesehen. Gott tut das durch seinen Heiligen Geist, was wir nicht können. Er verändert uns und macht uns zum Segen für andere, und das will er. Dazu ist diese Geisteserfüllung, Geistestaufe, dieses auf dir kommt, oder? Erlebnis. Jesus, es gibt so vieles in diese Welt, wonach wir uns ausstrecken. Wir strecken uns aus nach voller Haare und wenn es geht, auch dunkle Haare. Wir strecken uns auch nach gesunden Knochen, richtig zusammengesetzt, stramme Muskeln, eine glatte Haut, und dann ist es, dennoch ist es alles nichts ohne Leben. Ohne Leben aus deinem Geist ist alles, ja, so platt, so begrenzt, so limitiert, so leblos. Es gibt nichts, was uns glücklich machen kann, als außer die Fülle deines Heiligen Geistes. Und es macht uns nicht nur glücklich, es macht uns ruhig. Es macht uns aber auch nicht nur ruhig, sondern es macht uns wirklich schön im inwendigen Menschen. Egal wie die Haut aussieht, wie die Haare ist, ob die Nase groß oder klein ist, ob die Ohren abstehen oder nicht, ob es O-Beine sind oder X-Beine. Jesus, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist dein Geist in uns. Dein Geist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nicht nur für uns, Jesus, sondern für Menschen, die wir lieben. Und wir bitten dich, dass du uns zu dir ziehst. Jetzt in diese Stunde, in diese Nacht und in den kommenden Tagen, dass du so an uns ziehst, Herr, bis wir sagen, ja, Herr, ich möchte das, ich will das. Ich bin bereit, ganze Sache zu machen. Ich will mich ganz hingeben, sodass du mich ganz segnen willst. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns immer wieder daran erinnerst und dass wir den Mut haben zu kommen, uns die Hände auflegen lassen, dass wir von dir empfangen. Denn du bist, wie wir gelesen haben, in Lukas 11, der Geber aller gute Gaben. Amen.